Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Wir schauen weiter auf Themen dieses Tages. Klimaschutz steht auf der Agenda heute im Bundestag, gestern schon im Europaparlament. Das hat beschlossen, die Klimaziele nochmal anzuziehen. Da wollen ja einige Mitgliedstaaten nur 40% bis 2030. Ursula von der Leyen und ihre EU-Kommission haben dann schon mal hochgeschraubt auf 55%. Jetzt sagt das Parlament 60%. Und ich kann weitermachen. Fridays for Future würde sogar noch eine Schippe drauflegen. Hören wir mal Sophie Marie Pott, die EU-Sprecherin der Bewegung.
Es geht um jedes einzelne Minigrad. Und da können wir uns nicht mehr streiten, ob wir da 55 oder 60% beschließen sollen. Vor allem, weil wir ja mit dem Paris-Abkommen schon 1,5 Grad bekannt haben. Und wenn wir das umsetzen wollen, dann müssen wir da hochgehen. Und für diese Abstimmung hatten wir uns ganz klare 65% gewünscht, selbst wenn 80% wissenschaftlich notwendig wären.
Also Fridays for Future hätte gerne noch mehr gehabt. Am liebsten 80%, 65% immerhin in dieser Abstimmung. Robert Habeck, hilft so ein Wettlauf um Prozentzahlen?
Jein, ja, in dem Sinne, dass er ja konkrete Auswirkungen hat und haben muss. Deswegen ist das, was gestern passiert ist, wirklich ein Ausrufezeichen. 5% mehr wird zu nochmal dem Nachverhandeln von Kohleausstieg führen müssen. Es wird dazu führen müssen, dass wir die Mobilitätswende wirklich umsetzen und nicht nur darüber reden. Andererseits muss es eben mit Maßnahmen unterlegt werden. Also nur sich Zahlen um die Ohren zu hauen, das ist natürlich noch keine gestaltende Politik. Aber wenn ich kurz erklären darf, warum es gestern so ein Erfolg ist, es gibt eine Rechnung, ein Rechenmodell, minus 60% bis 2030 hat eine über 66-ige Wahrscheinlichkeit, dass wir damit den Paris-Pfad erreichen können. So rechnet es die Wissenschaft. Deswegen, klar, mehr geht immer. Aber es ist wirklich ein Ausrufezeichen, dass wir bei 55% nicht gewesen. Jetzt kann man sagen, wenn das so käme, wäre Europa auf dem Weg, Paris einzuhalten. Nicht sicher, aber mit einer größeren Wahrscheinlichkeit, als es nicht zu tun.
Sie haben gesagt, natürlich müssen die Maßnahmen, die konkreten Folgen. Ich habe jetzt mal hier die aktuelle Ausgabe der Wochenzeitung Die Zeit. Die widmet Ihnen, also den Grünen, eine ganze Seite 3. Schuld und Grüne ist das überschrieben. Und dazu die Frage, wollen Sie regieren oder das Klima schützen? Ich glaube, ich muss Ihnen die Frage gar nicht stellen, denn Sie wollen natürlich beides. Nur kriegen Sie das hin?
Ja.
Ja? Ja. Okay, dann komme ich jetzt mal mit den konkreten Beispielen, die auch gerade im öffentlichen Raum sind, wo man Zweifel hat. Da, wo Grüne regieren, mitregieren, da gibt es in Hessen die Autobahn, die weitergebaut werden soll durch den Dannröder Wald, der dafür abgeholzt werden muss. Da gibt es zum Beispiel eine klare Erwartung. Ich habe mal die Aussage einer Waldbesetzerin, die das versucht zu verhindern und die sich, ist schon ein bisschen älter, dieser O-Ton, die sich ganz klar von Ihnen, von den Grünen, was wünscht.
Obwohl der Bauauftrag für die Autobahn von der Bundesregierung kam, hat die schwarz-grüne Landesregierung die Macht, sich für ein Moratorium, also einen Baustopp der Autobahn, einzusetzen. Und das ist auch das, was wir fordern. Wenn die Grünen ihrem Namen gerecht werden wollen und eine wählbare Partei für die Bundestagswahl 2021 werden wollen, dann müssen sie sich für den Baustopp der Autobahn einsetzen.
Glauben Sie, diese Waldbesetzerin wird sie wählen 2021?
Das weiß ich nicht, aber sie hat recht, sich für ein Moratorium einsetzen, das tun wir.
Auf der Bundesebene?
Auf der Bundesebene.
Aber auf der entscheidenden Landesebene nicht.
Was heißt einsetzen? Einsetzen heißt, man fordert es und die Umsetzung kann nur durch die Große Koalition erfolgen. Sie haben zu Recht in der Anmoderation gesagt, regieren oder Klimaschützen. Für mich sind das keine Widersprüche. Ich habe das ja jahrelang betrieben. Klimaschutz, also Ausbau der Energiewende, des Netzausbaus, der Landwirtschaftsveränderung und so weiter aus der Regierung heraus. Aber seit 15 Jahren sind wir nicht in der Bundesregierung. Und diese A49 ist ein Bundesbeschluss. Und wenn er denn gefällt ist, dann muss ein Land ihn umsetzen. Das gilt für andere Autobahnen, auch in meinem Bundesland ganz genauso. Wir haben also zu lange keinen Einfluss auf der Bundesebene gehabt. Und wenn man das hätte, und das ist ja der Sinn der ganzen Operation, den zu bekommen, dann kann man Autobahnen noch anders planen. Mhm. Was also den Dannröder Wald angeht, wenn ich das letztlich sagen darf.
Der ist verloren.
Das weiß ich nicht, aber es ist jedenfalls sehr weit fortgeschritten. Also das Symbol Dannröder Wald ist ein... Das in reale Politik umzusetzen, ist vielleicht der denkbar schwerste Ort beim Autobahnausbau in Deutschland. Die Landesebene zu adressieren, ist die falsche Ebene, weil sie wirklich nichts machen kann. Es kann nur die Bundesebene. Und die Grünen zu attackieren, ist vielleicht verständlich, weil wir eben die Grünen sind. Aber letztlich sind wir, da wir nicht in der Bundesebene sind, auch nur in der Situation der Protestierenden. Und deswegen verlangt.
Dann darf ich mal einen Ausblick wagen. Ich hatte nämlich so eine Situation mit meiner Tochter, bald 11 Jahre alt. Wir sind am Tag der Deutschen Einheit durch Berlin geradelt und über diese klaffende Wunde, die da schon bei der A100 durch die Stadt gezogen wird, also diese Autobahn im Bau, schwer umstritten. Die Grünen sind auch eigentlich dagegen. Und dann hat sie mich gefragt, Papa, wenn die Grünen regieren, dann wird das aber gestoppt. Und dann habe ich gesagt, weißt du was, Robert Habeck kommt diese Woche zu mir in die Sendung, ich frage ihn mal, dann ist ja Bundestagswahl und eventuell haben sie dann auch Berlin gewonnen mit der regierenden Bürgermeisterin, wird dann das sozusagen zu Konsequenzen führen, wird die A100 dann nicht fertig gebaut?
Doch, die wird sicherlich fertig gebaut werden, wenn sie ja beschlossen ist. Ob man sie in jedem Detail braucht, das kann ich jetzt hier nicht sagen, weil ich mich da nicht gut genug auskenne, aber ich kann über meine A20 reden, in Schleswig-Holstein beispielsweise, die ist genauso, seit vielen Jahren endet die in Bad Segeberg, also kommt über Kilometer an, endet in Bad Segeberg im Nirvana. Also man fährt die Autobahn durch und auf einmal steht ein Stoppschild und sagt, hier endet die Autobahn, that's it, und die Verkehre laufen in die Stadt rein. Das ist natürlich absurd, das ist ja albern, die hätte schon längst weiter gebaut, anders geplant werden müssen. Also was wir wollen ist, das Angefangene fertig bauen, die Planungen schneller durchziehen, aber nicht alles, was denkbar ist und vor 30 Jahren beschlossen ist, muss auch für die Zukunft umgesetzt werden. Die Pläne für die Autobahnen kommen aus der Vergangenheit, vor 30 Jahren häufig Dinge angefangen, aber wir müssen doch von der Zukunft ausdenken. Und deswegen sagen wir, wir müssen diese Mobilität nochmal neu auf den Prüfstand stellen, unter den Bedingungen von Klimaschutz.
All mein Bemühen jetzt geht eigentlich auch in die Richtung, auch für die Zukunft klarer irgendwie zu erkennen, was wird dann wirklich passieren, wenn die Grünen regieren. Da gibt es eben, sie sind in vielen Landesregierungen beteiligt, mit Winfried Kretschmann haben sie sogar einen Ministerpräsidenten. Ich glaube, daraus nähern sich so ein bisschen die Zweifel, dass sobald Grüne dann regieren, dass es dann doch ein bisschen weniger konsequent weitergedacht wird. Aber wir müssen ja nicht zurückschauen, wir können ja mal nach vorne schauen. Der Emissionshandel ist heute im Bundestag. Das ist letztendlich die Frage CO2-Preis, das ist letztendlich die Frage, was kostet ein Liter Benzin? Die Grünen waren mal sehr mutig, viele Jahre her, und haben gesagt, man merkt es an den vielen Jahren, dass es in Mark noch war, der Liter muss 5 Mark kosten, damit wir eine ökologische Lenkungswirkung haben. Würden Sie denn jetzt sagen, wir gehen in diese Bundestagswahl und geben mal wieder so eine Orientierung?
Es reizt mich ganz viel, zu Winfried Kretschmann zu sagen und zu erklären, welche Nationalparks sie eingeführt haben, wie die sich angestrengt haben, die erneuerbaren Energien voranzubringen und so weiter und so fort.
Dann müsste ich natürlich mit dem Verbrennungsmotor und der Kaufprämie für Abwrackprämie
und
für
auch Autos das kommen. Könnte ich erklären, dass das natürlich für die Region eine spezifische Sichtweise ist. Da hängen da enorm viele Arbeitsplätze dran. Es ist dann eben genau wie in Bayern und in Niedersachsen, wo SPD und CSU regieren, in dem Sinne dann eine regionalpolitische Sichtweise auf ein schwieriges Problem. Das ist wirklich für die Region enormer Strukturbruch. Ich könnte aber auch aus meiner eigenen Regierungszeit erzählen, wo wir dann die Windkraft verdoppelt oder verdreifacht haben, den Netzausbau vorangetrieben haben. Ja, Grüne in der Regierung ändern etwas und je stärker sie da reingehen, umso mehr kann man ändern. Aber wenn Sie mich vor die Wahl stellen, wollt ihr Klimaschutz und die Verfassung brechen, dann sage ich nein. In der Zeit wie dieser ist der Rechtsstaat das oberste Prinzip, das wir halten müssen. Und deswegen kann eine Landesregierung nicht die bundesrepublikanische Ordnung außer Kraft setzen. Man kann natürlich aus der Regierung rausgehen und sagen, bevor ich den Dannenröder Wald fälle, gehe ich in die Opposition. Aber dann hätte man eine große Koalition in Hessen und die will ihr ja bauen. Also die Autobahn ist ja nicht ein grünes Projekt, sondern ein schwarz-rotes Projekt, das jetzt allerdings in der Tat dann umgesetzt wird unter der Ägide der Landesregierung. Aber so sind es halt die Prinzipien, okay, in der Rechtsnorm.
Sie wollten Benzinpreis, in die Zukunft schauen. Genau, ich möchte gerne den Benzinpreis wissen am Ende des Jahres 2021 oder vielleicht im Jahre des 2022.
Erstmal ist der Benzinpreis ja dramatisch eingebrochen durch Corona. Das heißt, er wird wahrscheinlich sehr niedrig sein, wenn Corona noch ein bisschen weitergeht, die Wirtschaft schwächelt. Die Frage ist, ob die beschlossenen CO2-Besteuerungen eine Lenkungswirkung dann noch entfalten. Wir haben ja ab nächstem Jahr eine CO2-Besteuerung von 25 Euro pro Tonne CO2 beschlossen. Ich befürchte, dass sie keine Lenkungswirkung hat bei dem niedrigen Benzinpreis. Und die Logik der CO2-Besteuerung war ja immer die Lenkungswirkung. Das heißt, es geht also nicht darum, eine absolute Zahl zu sagen, sondern es muss sich Verhalten ändern. Es muss so viel CO2 eingespart werden, dass wir auf die Klimaziele kommen. Und ich glaube, jede Partei, die sich dem verpflichtet hat, wird sich anschauen, wie ist die Lenkungswirkung. Wenn sie unzureichend ist, muss man die CO2-Bepreisung nochmal anpassen.